Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Ihr hört unsere Stimmen. Das kann natürlich nur eines bedeuten. Fräulein El-Wassil hat sich endlich mal dazu bequemt, hier sich ein Mikrofon zu organisieren, die feine Dame, um natürlich eine neue Folge Piratensender aufnehmen zu können. Hier in meiner Vorstellung an meiner Seite mit der Netflix-Serie Unter den Public Intellectuals, dem Hochglanzproduzenten geistiger Bilder. Wenn man jemanden von ihm erzählen würde und den anderen spoilern möchte, dann könnte man sagen, danach versteht man die Welt so viel besser. Friedemann Karik.
Oh, vielen Dank. Dankeschön. Du hast die Zeit gut genutzt, liebe Samira. Wenn sie einen Tag zu spät kommt, muss man ja über dich sagen, dann ist sie geistig immer noch 2 Wochen vor allen anderen da. Hier ist euer intellektueller Impfstoff, die Thesentherapie namens Samira El-Wassil. Schön, dass du wieder bei mir bist, sozusagen virtuell. Es war schon traurig, bis jetzt das ganze Wochenende, dass wir gar nichts aufgenommen haben. Und wenigstens jetzt, man kann es transparent machen. Sonntagmorgen, es ist zum Glück dann, also es ist jetzt nichts mehr passiert, heute wird auch nichts mehr passieren. Das heißt, wir sind genauso aktuell wie immer. Ihr musstet nur ein bisschen länger warten. Und wir dachten auch eigentlich zwischendurch, dass wir einfach den Boss-Move von Angela Merkel machen, die dieses Wochenende ihren Podcast vom letzten Wochenende einfach nochmal veröffentlicht hat, weil sie gesagt hat, naja, alles, was ich über Corona gesagt habe, Situation ist kritisch, bitte bleiben Sie zu Hause, seien Sie vorsichtig, kann ich genauso nochmal sagen. Und dann haben sie es einfach nochmal rausgesendet. Das haben wir uns dann aber auch nicht getraut. Auf dem Status sind wir noch nicht, oder Samira?
Nee, das ist natürlich, also das ist wirklich ein Boss-Boss-Move. Wobei das auch ein schöner Meta-Kommentar war, eigentlich zur allgemeinen Situation. Wir haben ja, oder wir spüren auch durch diesen Kommentar, irgendwie hat sich nicht so viel verändert seit März. Ist das auch dein Eindruck? Irgendwie ist doch einfach gerade on repeat.
Ja, definitiv Murmeltiergefühle. Das Wetter wird jetzt auch wieder so ungefähr gleich, zumindest hier. und... Es gibt, ja, also zu Corona werden wir auf jeden Fall 3 Sätze sagen, nachdem wir letzte Woche ja ungefähr 4 Stunden darüber gesprochen haben. Und wir haben aber auch noch andere Themen. Es gab so ein paar Diskussionen diese Woche, wo wir beide, ich glaube, das kann man auch so erzählen, relativ rat und auch sprachlos waren und nicht immer sofort eine Haltung oder eine Meinung hatten. Deswegen kann es sein, dass heute die Denkpausen etwas länger sind und dass wir uns ein bisschen zurückhalten. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Zu Corona haben wir natürlich immer starke, viele, viele starke Meinungen und wissen alles auf jeden Fall ganz genau. Wir werden aber auf jeden Fall sprechen über Seehofers Rassismusstudie oder sollte ich besser sagen Schrödingers Rassismusstudie, weil es ist ja eine Rassismusstudie, die keine Studie über Rassismus bei der Polizei ist. Und trotzdem als eine solche von der SPD gefeiert wurde. Das müssen wir auf jeden Fall aufrollen. Und wir sagen euch, was ihr diese Woche unbedingt sehen und auf keinen Fall sehen dürft.
Ja, so, genauso so dogmatisch vor allem.
Ja, ich würde es echt so extremisieren. Ich würde sagen, das eine ist absolut Pflicht. Ohne, ihr könnt nicht leben, ohne das gesehen zu haben. Und das andere wird eure Gehirne vergiften. Es ist jetzt stark genug. War der Cliffhanger jetzt stark genug, dass alle die Folge bis zum Schluss hören? Habt ihr das alle verstanden? Ja, Friedemann. Ja, let's go. Wir waren tatsächlich gestern auch ein bisschen Bier trinken zu zweit abends noch. Das ist etwas schwierig.
Das kommt noch hinzu mit nötigem Abstand und draußen. Aber das Gute ist, du hast eigentlich damit einen guten Startpunkt gesetzt für unsere Wahrnehmung der aktuellen Corona-Krise und vor allem der sich anbahnenden oder schon da seienden zweiten Welle, über die wir auch schon letztes Mal gesprochen hatten, nämlich wie man die Menschen anspricht. Also du hast ja jetzt quasi unsere Ankündigung mit einem starken Furchtappell abgeschlossen und den Leuten ja auch Angst gemacht, ja, wenn die das hier, wenn sie die falschen Sachen konsumieren, dann tun sich geistiges Gift an. Und ich habe mich jetzt im Zuge eben auch der Ansprache von Angela Merkel, die ja einfach eben, wie du eingangs auch schon richtigerweise gesagt hast, einfach wiederholt hat, was sie im März gesagt hatte, was genau die richtige Ansprache jetzt derzeit ist. Es ist ja so eine gewisse Ermüdung da, auch bei den Politikern, eine Wut, auch eine Genervtheit. Das Wort Eigenverantwortung wird die ganze Zeit repliziert. Es wird appelliert, dass wir jetzt selber irgendwie um uns selbst kümmern sollten in Bezug auf die Pandemie. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es da auch so eine Art Resignation gibt. Also wenn man hört, dass irgendwie die Gesundheitsämter nicht mehr nachkommen, ist das ja auch irgendwie eine Paraphrase von, ja, wir sind jetzt gerade so überfordert und wissen jetzt auch nicht und hoffen mal, dass ihr jetzt aber alle brav mitmacht. Was glaubst du, ist denn die beste kommunikative Strategie jetzt, um die Menschen zu mobilisieren, durchzuhalten, weiter dran zu bleiben, sich weiter an die Regeln zu halten und selber nicht aufzugeben?
Also quasi zu demobilisieren. Noch weiter zu demobilisieren. Ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß, also ich glaube aber, man muss kein Druide sein, um zu beobachten, dass die bisherige Strategie, wie man sie auch immer beschreiben will, kommunikativ überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Der Appell an die Eigenverantwortung, so eindringlich und so prominent vorgetragen er gewesen sein mag bis jetzt, scheint ja nicht zu funktionieren. Ich fand eine Zahl sehr interessant zur Arbeit der Gesundheitsämter, insoweit sie jetzt im letzten halben Jahr Fälle nachverfolgen konnten. Konnten sie natürlich bei weitem nicht alle, aber trotzdem natürlich eine signifikante Menge. Und von diesen Fällen, die sie nachverfolgen konnten, waren die allermeisten Ansteckungen, also in überwiegender Mehrheit, im privaten Raum, also zu Hause, beziehungsweise auf privaten Veranstaltungen, Festen, Zusammenkünften oder wirklich in den eigenen vier Wänden. Und nicht, wie ich auch oft eher intuitiv angenommen hätte, eher im öffentlichen Raum, in Restaurants, im ÖPNV, bei eben doch Großveranstaltungen, Mittelgroßveranstaltungen und so weiter, wo Leute sozusagen unvernünftigerweise sich doch zu nahe kommen oder keine Masken tragen oder eben keine Maskenpflicht besteht wie in Restaurants. Nein, man muss ja daraus sozusagen ableiten, dass da, wo man nicht hingucken kann, das, was wir nicht sehen, nämlich der private Raum, und was wir auch nicht regulieren können, nur unter sehr, sehr großen Eingriffen in die Grundrechte, dass da die Leute machen, was sie wollen und sich offensichtlich hochinfektiös verhalten. Also wir, so sollte man sich selber da nicht ausschließen. Das heißt, bisher sind diese Appelle an Eigenverantwortung nicht wirklich auf fruchtbaren Boden gefallen. Und es gibt wenig Grund zu glauben, dass sich das ändern wird. Natürlich mit steigenden Zahlen werden Leute insgesamt vernünftiger, aber ich glaube, das reicht nicht in dieser Art von exponentieller Kurve und Infektionsgeschehen. Und ich glaube, dass wir da ein typisches sogenanntes Cultural Lag sehen. Samira, sag mir, wer hat den Begriff Cultural Lag geprägt? Du weißt sowas doch immer.
Das weiß ich nicht.
Das weißt du nicht sehr gut. Endlich mal was ich nicht weiß. Die sogenannte Theorie der kulturellen Phasenverschiebung, und ich spreche jetzt kurz langsamer, weil ich dann gleichzeitig nachschauen kann, dass es William Ogburn war. William Ogburn hat 1972 die Theorie der kulturellen Phasenverschiebung geprägt. Das bedeutet, dass wenn wir uns in einem dynamischen System befinden und ein Fortschritt wie auch in ein Infektionsgeschehen besteht, dass verschiedene Gruppen der Bevölkerung, auch verschiedene Nationen zum Beispiel, in dem Fall eher so verschiedene Milieus innerhalb einer Gesellschaft, an verschiedenen Punkten einer Entwicklung sind. Und sozusagen, während die Ersten schon wieder kapiert haben und es umgesetzt haben, man sollte jetzt vielleicht besser zu Hause bleiben wegen Corona, hängen die anderen hinten nach. Und das heißt nicht, dass sie grundsätzlich widerspenstig sind oder dümmer oder niemals an diesen Punkt kommen werden, aber es ist einfach, sie kommen zu einem anderen Zeitpunkt dahin. Und es hat manchmal auch einfach ganz banale Gründe, nicht formale Bildung oder Eigenverantwortung, spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber manchmal sind die Gründe einfach, dass es in ihrem Milieu gewisse wichtige Ereignisse, um in die nächste Phase der Entwicklung zu kommen, nicht passieren. Und ich habe das in den letzten zwei Wochen an mir selbst gemerkt, weil in meinem Milieu, in meinem direkten sozialen Umfeld, und ich glaube auch, man kann es so ein bisschen abstrahieren auf mein hier urbanes Milieu, meinen Stadtteil, meine Altersgruppe und so weiter, sind die Einschläge einfach viel näher gekommen. Es gab positive Fälle im Freundeskreis, es gab freiwillige Selbstisolation, es gab mehrere Punkte, so, und man hat fast so das Gefühl gehabt, als würde sozusagen, hätte eine unsichtbare Hand gesagt, so, jetzt seid ihr dran. Im letzten halben Jahr seid ihr so theoretisch ganz gut durchgekommen, jetzt seid ihr dran, jetzt infizieren sich da alle. Und das liegt nicht an irgendwelchen sinistren Machenschaften von Bill Gates oder so, sondern daran, was ja sowohl Soziologen und NetzwerkforscherInnen, aber als auch eben EpidemiologInnen eigentlich schon die ganze Zeit gesagt haben, dass dieses Virus springt immer sozusagen von seiner Verbreitung her in ein soziales Netzwerk. Also damit meine ich jetzt nicht Facebook, Twitter und so, sondern wirklich ein reales, analoges, soziales Netzwerk und verbreitet sich dann super schnell dadurch. Und dann hat es aber auch fast alle infiziert und dann sieht man wenig neue Fälle, weil die einen sind in Quarantäne, die anderen sind infiziert und die dritten sind vielleicht gerade nicht da oder immun. Und dann verbreitet es sich erstmal nicht mehr so schnell, bis es in das nächste soziale Netzwerk springt und da einen sozialen Superspreader erwischt. Jemand, der viele soziale Kontakte hat, super mobil ist, vielleicht auch nicht so richtig aufpasst und einfach viele Leute dann anstecken kann. Und deswegen sozusagen bewegen wir uns gesellschaftlich mit diesem Virus mit. Es macht immer wieder so Infektionssprünge. Und in dem Tempo oder in dem Ablauf, in der Dynamik, wird es uns auch bewusster. Weil es ist ja völlig verständlich und es hat ja nichts mit Bosheit zu tun, dass ich dieses ganze Infektionsgeschehen und die Pandemie anders betrachte, wenn ich es nur durch die Tagesschau kenne und weil vielleicht irgendwo ein Schwibschwager auf dem Land jetzt vielleicht mal infiziert war oder so. So wie es bei mir war. Ich kannte ganz lange einfach namentlich nur sehr, sehr wenige Fälle. Und auf einmal macht's bumm und ich kenne viele, viele oder Leute, die Angst davor haben oder die eben in Isolation sind und nicht so genau wissen. Und dann wird es natürlich viel, viel eindrücklicher. Und dass die Leute sich aber im Privaten anders verhalten und quasi sich alle so verhalten, als wäre in ihrem Netzwerk jetzt sozusagen das Virus akut angekommen und quasi ihr bester Freund könnte infiziert sein, auch wenn das vielleicht noch nicht ist, das ist sehr, sehr schwierig herzustellen. Da kommt die Politik einfach nicht hin. Und ich habe ja letzte Woche und auch immer sozusagen so ein bisschen gegen den Lockdown gesprochen oder den Shutdown oder wie auch immer man so diese Mischform nennen will, die wir in Deutschland haben, weil es einfach die unsmarteste Maßnahme ist, die so Gießkannen- oder Schrotflintenartig eher von oben alles einmal ummäht. Aber das ist natürlich insofern effektiv in diese privaten Räume rein, weil einmal ganz einfach diese sozialen Netzwerke sich nicht mehr so schnell bewegen können. Die Leute treffen sich einfach nicht mehr so. Aber viel mehr noch ist sozusagen, dass die allerletzte rote Ampel ist, den Leuten zu zeigen, hey, wir können nicht in deine Wohnung kommen und sagen, du musst lüften, Abstand halten und du darfst keine Gäste empfangen. Aber was wir machen können, ist den öffentlichen Raum lahmzulegen, damit du kapierst, dass jetzt wirklich Mathe am letzten ist, wie meine Mutter sagen würde. Dass es jetzt wirklich Achterbahn ist und ihr das nicht mehr machen könnt. Und dass man sich da auch nicht rausdiskutieren kann. Und insofern finde ich fast schon wieder, so sehr ich für smartere Maßnahmen plädiere immer und so sehr es mir auf die Nerven geht, dass dieses Plädoyer auf taube Ohren stößt oder dass viele Leute einfach, man das Gefühl hat, die haben sich jetzt so in dem Wissen, was sie über Corona haben, so eingeigelt und alles, was man vielleicht neu dazu vorschlagen könnte an neuen Maßnahmen aufgrund von Daten und Studien, finden sie dann doof, weil sie so, das lässt dann ihre Brille nicht mehr zu. Das finde ich alles irgendwie nicht so, kein so gutes Zeugnis für die Spezies Mensch oder für unsere Gesellschaft, dass wir so super innovationsträge und feindlich schon wieder sind. Aber ein geplanter, definierter Lockdown, wie ihn manche ExpertInnen jetzt auch vorschlagen, zum Beispiel in 2 Wochen im November, der jetzt schon angekündigt ist, auf den die Leute sich besser vorbereiten können, der ist ja sowieso, wir machen uns ja keine Illusion, es wird sowieso einer kommen, früher oder später, weil die Kurve so brutal in die Höhe geht, der würde ja jetzt schon diesen psychologischen Effekt haben, dass jetzt vielleicht schon die Leute, die noch so ein bisschen lose im Cultural Lag so ganz hinten sind und sagen, ach ja, wird schon nicht so schlimm werden und es noch verdrängen und sich noch großartig treffen und infizieren, dass die merken, fuck, in 3 Wochen von jetzt wird das Land 2 Wochen lahmgelegt, weil ich mich nicht benehme. Also sollte ich mich jetzt schon besser benehmen. Und man könnte, glaube ich, dann sozusagen mit 2 Wochen Lockdown prospektiv jetzt schon eine Verhaltensänderung befürworten. Jetzt habe ich doch ganz schön viel geredet, obwohl ich behauptet habe, ich hätte keine Ahnung. Aber so ist das bei Corona. Jeder darf mal.
Nein, was ich besonders bemerkenswert fand, an dem, was du gesagt hattest, war genau dieser Punkt, dass man das Verhalten, das private Verhalten nicht kontrollieren kann. Man will, oder der Staat sollte es ja auch nicht kontrollieren wollen müssen. Dass aber im Privaten natürlich ein entscheidender Ort des Infektionsgeschehens ist. So, und da sind wir, das ist ja die Gretchenfrage schlussendlich. Also wie kriegen wir die Balance hin zwischen einer sozusagen normativen sozialen Kontrolle durch Selbstdisziplin und eben Verantwortungsbewusstsein des Individuums im privaten Raum, ohne dass der Staat sich da einmischt, aber nichtsdestotrotz Normen definiert oder Faktoren von außen festlegt, die Leute motivieren und mobilisieren und eben daran erinnern, dass sie sich daran halten müssen, weil eben dort es ja so vital und so relevant ist. Und es gibt es ist schon ein super alter Text, aber den habe ich jetzt im Zuge eben der weil mich das so fasziniert hatte, diese Furchtappelle, diese Ansprachen, die ja auch so eben fast genervt, aber auch paternalistisch mit den Bürgern ja umgehen und sie auch so da ein bisschen infantilisieren. So, ja gut, dann müsst ihr ja selber wissen, so ungefähr. Mhm. Die Studie von Kellman 1958, der versucht hat zu erklären, wie es zu Einstellungsänderungen bei Menschen kommen kann insgesamt. Mhm. Und die Studie wurde ein paar Mal repliziert, beziehungsweise die Thesen benutzt. Zum Beispiel gibt es einen total interessanten Text, oder ein Sozialexperiment, wo versucht wurde zu erforschen, wie man die Menschen mobilisieren kann, besser Müll an öffentlichen Orten sorgsamer aufzuheben und nicht zu benutzen. Und er unterscheidet, also Kellman unterscheidet zwischen Compliance, Identifikation und Internalisierung. Mhm. Und das sind drei Prozesse für ihn, die zu Einstellungsänderungen führen oder die dazu führen, dass man irgendwelche Regeln befolgt oder eben nicht befolgt oder sagt, jetzt ändere ich mein Verhalten, weil das besser ist für die Situation XY. So, und Compliance ist faszinierend, weil es ist so im Deutschen würde man vielleicht übersetzen mit so Erfüllung von Anforderungen, Anforderungserfüllungen, die für die Situation kurzfristig gemacht werden, weil es negativere Folgen hätte, wenn man sich jetzt nicht diesen Regeln unterordnet. Man ist aber nicht 100% davon so leidenschaftlich überzeugt, diese Regeln zu befolgen. Das ist ganz banal, zum Beispiel, wie man sich in eine Schlange stellt. Also man hat eigentlich keinen Bock, sich in eine Schlange zu stellen, aber man macht das natürlich, weil man sonst viel mehr Stress mit den Mitschlangenteilnehmern bekommen würde, wenn man das nicht machen würde. Oder man arbeitet irgendwelche Tasks ab, die man blöd findet. Normalerweise, wenn man ein freier Mensch sein möchte, würde man sagen, fuck, Kapitalismus, ich mache das nicht, aber die Konsequenz, keinen Job und kein Geld zu haben, viel schlimmer. Also compliance-mäßig ordnest du dich diesen Regeln unter und bist aber jetzt nicht mit dem Herzen dabei. So, Identifikation ist dann zum Beispiel eben, ich identifiziere mich mit den Werten der Uni, an der ich studiere oder des Vereins, in dem ich bin oder so. Und da ist dann natürlich schon eine emotionale Komponente, dass du mit dem Herzen, mit dem Bauch beim Verfolgen der Regeln viel mehr dabei bist. Und Internalisierung ist natürlich dann total hundertprozentige Überzeugung. Also wenn du Dogmatiker bist oder wenn du eben religiös sozialisiert bist, hast du einfach oder auch im Faschismus natürlich internalisiert, dass diese Regeln zu befolgen das Richtigste ist, was du tun kannst als Mensch. Also machst es nicht wider Willen. So, und wir haben ja natürlich jetzt eine Compliance-Situation in dem Sinne, dass irgendwie operationale und mechanische Anforderungen an uns gestellt werden, so ganz banal wie, eben tragt ein Tuch vor dem Gesicht, haltet 1,5 Meter Abstand. Also gar nicht so ideologische Sachen, die aber natürlich ideologisch geprägt sind, weil sie die Umgangsformen miteinander jetzt zum Ausdruck bringen. Also wie solidarisch sind wir oder wie sehr sind wir bereit, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Aber in der Handlung sind das ja sehr triviale Handlungen, ne? So einfach Hände waschen, Hygiene, Ethik sozusagen haben. Und ich glaube, solange wir diesen Zustand haben, dass wir eine Hygieneethik, eine solidarisch geprägte Hygieneethik noch nicht identifikatorisch angenommen haben, werden wir natürlich weiterhin die Situation haben, dass wenn wir privat, wenn wir in einem rechtsfreien Raum uns bewegen oder uns unbeobachtet wähnen oder eben daheim in den eigenen vier Wänden, wir uns natürlich nicht an die Regeln halten, weil es einfach nur compliance-mäßig erfüllte Regeln sind, die wir machen, wenn wir Angst haben, bestraft zu werden in der U-Bahn oder weil man es halt so macht, weil man sonst geschimpft wird in der Öffentlichkeit oder so. So, und warum ich das alles erzähle? Weil jede Kommunikation, die ich gerade diesbezüglich sehe, genau aber das befeuert. Dadurch, dass eben so eine Art fast moralische Aufladung ist in den politischen Ansprachen, ich möchte aber die von Merkel da rausnehmen, aber die anderen, die definieren, dass so zu handeln ja nicht richtiges Handeln ist, sondern gutes Handeln. Also quasi, dass man die lobt, die das gut machen, weil sie sich dann moralisch anständig verhalten und die abstraft, die das schlecht macht und sagt, das sind sehr schlechte, böse Menschen. Auch in der medialen Kommunikation, wir diese Dialektik gut-böse aufbauen bei etwas, was eigentlich richtig falsch sein müsste. Und das wiederum führt dann dazu, dass wir das nach wie vor als eine Art Compliance wahrnehmen, also einfach in der öffentlichen Wahrnehmung, als Sachen, die man machen muss, weil man sonst ein böser Mensch ist, weil man sonst sanktioniert wird, wenn man es nicht macht. Oder weil man eben als vorbildlich geht, als guter Mensch, wenn man es macht. Und das nicht unterstützt, dass man die Sachen tatsächlich, die Verhaltensanforderungen auf eine Art verinnerlicht, dass man sich damit identifiziert, weil man von ihrer Richtigkeit überzeugt ist. Und hier aber jetzt noch die Fußnote. Ich verstehe aber auch, weil es super schwierig ist zu wissen, was denn nun richtig ist, weil natürlich manche Sachen sich sehr schnell verändert haben innerhalb von Wochen. Die Masken waren tatsächlich, da gab es dann eben fast einen Paradigmenwechsel in Deutschland. Da ist es dann noch schwieriger, dann natürlich eine, wie soll ich sagen, eine Herzensidentifikation mit der Richtigkeit des solidarischen Handelns einzugehen. Und das alles auch nur, ich habe es nämlich an mir selber beobachtet, ich will gar nicht so über die allgemeine öffentliche Kommunikation schimpfen, sondern in meinen eigenen Kolumnen habe ich wahrgenommen, wie ich mich an verschiedenen kommunikativen Strategien abgearbeitet habe. Also ich hatte eine Kolumne, die eher eine Suada für die Maske war und die gesagt hat, die Maske ist ein vor dem Gesicht getragenes Wappen der Zärtlichkeit und der Mitmenschlichkeit, der anlasslosen Fürsorge. Und das war wirklich ein Versuch, irgendwie das positiv aufzuwerten, das Maskentragen, und daraus tatsächlich eine noble, verantwortungsvolle Geste zu machen. Und dann hatte ich ja wieder einen Text, wo ich dann alle Maskennichtträger oder alle Maskenverweigerer übelst beschimpft habe, sehr polemisch beschimpft habe. Und gesagt hat, ihr seid wirklich total unsozial, was soll das? Und ich habe in den Kommentaren auch gespürt, also dass das nicht effektiv war. Es war ein Affekttext natürlich und es war eine kleine Polemik. Das ist also auch ein genre-konventionelles Ding jetzt gewesen, dass das so war, wie es war. Aber im Grunde habe ich dann nach der Veröffentlichung gemerkt, das war kein hilfreicher Text. Es war einfach nur ein Rant um des Rantenwillens. Und jetzt ist die große Frage, diese Prozesse der Einstellungsveränderung, man kann sie ja nicht erzwingen und man kann Leuten auch nicht eben ihre Individualität und natürlich auch ihr Wunsch, eigenständig zu handeln und dann auch ihr Protestmoment sozusagen, ihren Widerstand, den sie empfinden, wenn jemand von außen ihnen sagen möchte, du musst das jetzt machen, weil das das richtige Verhalten ist. Und deswegen bin ich da so ratlos, Friedemann, was wir jetzt eigentlich machen können, diese Hygieneethik irgendwie zu kultivieren, ohne durch Furchtappelle eine Reaktanz zu erzeugen. Also wie nimmt man Menschen an die Hand, ohne sie an die Hand zu nehmen?
Ich glaube, es geht nicht. Ich denke gerade drüber, also ich reflektiere gerade meinen Reflex, biologistisch evolutionär zu argumentieren, was ja so intellektuell immer so eine ganz bequeme Ausfahrt ist von einer Autobahn, auf der man rast und nicht weiß, wo sie hinführt. Und dann kommt so ein Schild rechts, hier evolutionär argumentieren, und dann ist man wieder auf sicherem, langsamerem Terrain, weil man einfach die Zeitskala so aufzoomt und es klingt immer gleich irgendwie klug und bedeutsam und ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Ich setze also, was ich jetzt sage, so ein bisschen in Anführungszeichen. Wir sind nicht von der Natur, glaube ich, grundsätzlich nicht dazu gemacht. Wir sind auch dazu gemacht, richtig und falsch unterscheiden zu können oder gut und böse. Also ich kann dir da folgen, so ich werfe es jetzt trotzdem noch mal einmal in einen Topf. Also eine Entscheidung über, also mental sozusagen, mental emotional zu treffen, zu sagen, das ist jetzt das Richtige oder das Gute, was ich tun sollte. Und dann mache ich das, was ja immer eine soziale Aushandlung bedeutet, egal auf welchen Dimensionen ich mich da wege, egal welches Thema, egal welche Dringlichkeit. Auch wenn es um Leben und Tod geht und ich sage, du solltest deine Maske tragen, sonst sterben Leute, ist trotzdem eine soziale Aushandlung. Irgendjemand muss es mir erstmal vermitteln, so wie du gerade gesagt hast, und kommt da auch in Vermittlungsprobleme. Das können wir schon, was aber natürlich eine Stufe tiefer liegt und in Anführungsstrichen viel besser, weil effektiver funktioniert, ist halt dann doch Fight or Flight. Also ist halt ein Angstmechanismus, nämlich ums eigene Überleben zu kämpfen. Und das kann auch, man kann da auch sozusagen vom Überleben des Kollektivs, der Gruppe, des Spezies aufs eigene zurückschließen. Wenn du sagst, wir werden alle sterben, wenn du das und das nicht machst, ist trotzdem sehr dringlich. Und man könnte auch sagen, du wirst sterben und so weiter. Aber ich glaube, dass sozusagen die Angstadressierung immer die normative Adressierung schlägt. Leider. Und deswegen wir, glaube ich, gerade auf der ganzen Welt sehen, dass obwohl wir im März Bilder von massenhaften Särgen hatten, wir trotzdem global in diese zweite Welle rauschen und interessanter oder schrecklicher, zynischerweise ja schlimmer als in die erste. Ja. Und das zeigt uns ja, dass am Ende wirklich anscheinend nur Abschreckung funktioniert. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich die sozusagen eine Dynamik, eine Abkehr von dem Schrecken, in den wir fallen. Von den schrecklichen Bildern, den Toten, vielleicht sogar dann im eigenen sozialen Netzwerk. Und alles andere an sozialen Mechanismen nur sehr bedingt funktioniert, wie zum Beispiel Appelle der Bundeskanzlerin. Offensichtlich nicht, weil sonst hätte sie nicht einfach eine Woche später, beziehungsweise ein halbes Jahr später, wiederholt. Mhm. Oder hast du eine etwas optimistischere Sicht?
Also wenn ich das überspitzt weiterdenken darf, bedeutet das ja, es muss drastischer werden, damit wir drastischer handeln. Also ja. Drastisch disziplinierter handeln.
Ja, ja. Und das ist auch eine Tragik der Allmende natürlich, die ja. da wieder drinsteckt. Damit ich sage, ich beschränke mein Privatleben freiwillig über das Maß hinaus, wie der Staat es mir einschränken kann, was nötig wäre, muss ich glaube ich, auch aus Angst handeln. Das aus Solidarität auf gesellschaftlicher Skala funktioniert, glaube ich, nicht.
Dagegen würde sprechen, also rein aus meiner Sicht vulgär-empirisch, ich müsste das jetzt nochmal überprüfen, zwei Momente, oder anders, dagegen und dafür spricht, wie die italienische Gesellschaft auf Covid reagiert hat und mit welcher eisernen Disziplin sie nun damit umgehen, weil für sie der Aufschlag einfach derart desaströs war und derart mit so vielen Verlusten verbunden ist, dass das wirklich für sie wie ein gesellschaftliches Trauma einmal als Ruck durch Italien gegangen ist und dazu eben geführt hat, dass sie sich sehr, sehr streng seither an alle Regeln halten. Dagegen spricht die Situation in Spanien, die diesen massiven Lockdown dann hatten und auch sehr betroffen waren, auch in den Fallzahlen. Und dann plötzlich eben wieder diesen massiven Anstieg hatten, weil, und da gab es einen interessanten Text bei Spektrum zu, Gesellschaften, in denen es eben sehr viel mehr Kontakt einfach zwischen Alten und Jungen und überhaupt körperlichen Kontakt und physischen Austausch gibt, einfach eine Begrüßung, ganz banal, natürlich viel, viel schneller betroffen sind. Und gerade in Spanien, auch teilweise vielleicht in Frankreich, diese ansozialisierten, ganz normales Sozialverhalten, auch Höflichkeitskommunikation, nicht überwunden werden konnten. Also die Ratio hat die Sozialisierung nicht schlagen können. Also es wussten alle natürlich um die Übertragungswege des Virus und nichtsdestotrotz konnten diese Reflexe, sich zum Armen oder sich eben zum Abschied zu küssen, haben wir auch eben in Deutschland ab und zu mal fotografisch von irgendwelchen Paparazzi-Fotos wahrgenommen, dass das eben auch deutsche Politiker nicht immer hinkriegen, konnten nicht zurückgehalten werden. Obwohl alle wussten, obwohl es einen massiven Lockdown zu dem Zeit davor ja dann schon gegeben hatte und obwohl auch Menschen gestorben sind. Das fand ich faszinierend. Also es zeigt ja auch ein bisschen, also nicht Dilemma, wie sagt man, die Ambivalenz zwischen Verständnis einer Situation, rationalem Verständnis einer Situation und trotzdem Reflexen und, wie soll ich sagen, sozialdynamischen Handeln, die einfach in Selbstvergessenheit komplett dem zuwiderhandeln. Also als hätten wir dann auch wirklich für einen kurzen Moment Covid-Alzheimer. Und ja. Da weiß ich, also da wüsste ich jetzt auch keine Lösung. Also wie ändert man ein Sozialisierungsecho? Wie kriegt man dieses Grundrauschen erstmal kurz weg für einen Moment und kann da so eine kurze neue Platte drauflegen und sagen, jetzt haben wir aber eine Covid-Situation und bitte jetzt verhaltet euch so, als hättet ihr nicht euch 20 Jahre dieses und jenes Verhalten ansozialisiert.
Ich glaube, das zeigt uns gerade, es gibt keine soziale Lösung für dieses Problem. Ja. Für diese Pandemie und es gibt generell keine soziale Lösung von verhaltensökonomischen Problemen wie der Tragik der Allmende. Das führt uns gerade vor Augen, nicht weil ich Recht behalten will sozusagen, aber weil du gerade Italien ansprachst und mir gestern jemand erzählte, dass Mailand wieder Risikogebiet ist. Kennst du die Zahlen von gemeldeten Fällen gestern von Italien?
Nein.
19.640. Das sind exakt dreimal so viele wie am schlimmsten Tag im März für ganz Italien.
Das ist unglaublich.
Und in Neapel gab es Ausschreitungen, weil der Bürgermeister einen Lockdown, zumindest ich glaube, eine nächtliche Ausgangssperre und einen Lockdown angekündigt hat, aufgrund der extrem hohen Zahlen da. Es funktioniert nicht so, ich glaube, das kann man wertfrei sagen, es funktioniert nirgends. Und bei uns funktioniert es aus verschiedenen Gründen anscheinend echt noch am besten. Und selbst bei uns funktioniert es nicht. Und deswegen, glaube ich, die soziale Lösung sehen wir gerade zwischen den Fingern zerrinnen. Und ich glaube, man tut gut daran, da nicht weiter hinterher zu weinen oder zu moralisieren oder verschiedene gesellschaftlichen Gruppen zu adressieren, wie wir vor 2 Wochen die Diskussion hatten mit den jungen Leuten, die feiern gehen und so. Ich glaube, das sogar selbst wenn man da Recht hätte, was bringt es? Weil selbst wenn gesellschaftliche Gruppe X vornehmlich verantwortlich ist dafür, wenn man sie adressiert, sie wird sich dann auch nicht groß ändern, sonst hätte sie es vorher schon gemacht. Ich glaube, es muss technisch gehen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen besser in die Infektionsketten eingreifen. Alles andere wird genauso weiterführen und wahrscheinlich sogar bittererweise, wenn man noch mal einmal mehr in die Zukunft guckt, könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine dritte, vierte, fünfte Welle gibt. Weil Menschen sich einfach immer weiter unvernünftig verhalten. Mhm. Und dann lockt man es down und dann ist es 2 Monate, 3 Monate unter Kontrolle, je nach Jahreszeit, und dann kommt es wieder. Solange man nicht wirklich, also ne, ein Impfstoff hat oder nochmal sowas wie die Maske, nur noch besser funktionierend, irgendeine Barriere.
Wir haben hier ein, was du beschreibst, ist im Grunde genommen ein globales Gefangenendilemma, genau, das jetzt umso mehr auf die Verantwortlichkeit des Individuums setzen muss.
Weiter beschäftigen wird uns aber auch zu Recht die Problematik des Gut-Böse-Richtig-Falsch-Schemas. Fand ich sehr gut, dass du das mal so problematisiert hast, weil ich glaube, dass wir in ganz, ganz vielen, gerade sehr kontrovers geführten Diskussionen in der Jetztzeit darunter leiden, dass wir das nicht auseinanderhalten, richtig, falsch und gut und böse, beziehungsweise dass verschiedene Gruppen auf diesen verschiedenen Dimensionen operieren und sich nicht darüber verständigen können. Was bei mir sofort die Assoziation war, war der Rassismusdiskurs, wo ja gerade die Leute, die, also zum Beispiel Anti-Rassismus-TrainerInnen oder Leute, oder auch BPOC oder so Leute, die sich sehr viel damit beschäftigt haben, sowohl intellektuell als ganz persönlich, und deswegen sozusagen aus dem Inneren berichten und so ein bisschen eine Expertise haben, auch immer darauf versuchen hinzuweisen, dass die Zuschreibung oder das Urteil, oder Urteil ist schon wieder zu viel gesagt, aber die Feststellung, dass jemand sich rassistisch verhalten hat, keine gut-böse Zuschreibung ist. Es ist keine moralische Zuschreibung, sondern eher richtig-falsch, wenn ich das jetzt gerade mal so halb übersetzen darf. Man sagt, natürlich sollte man sich nicht rassistisch verhalten, aber wenn man es doch tut, dann ist man kein schlechter Mensch. Und dann war man nicht zwingend böse. Es gibt natürlich auch schlechte Menschen, die sich absichtlich rassistisch verhalten, aber wo wir ansetzen wollen, in der Mitte der Gesellschaft, da müssen wir eher in einer richtig-falsch-Logik denken. Und es ist so simpel, wie du es vorhin auch gesagt hast, aber ich glaube, es lohnt sich, das sozusagen noch auf verschiedene andere Felder anzuwenden. Und damit sind wir bei der Notwendigkeit der sehr, sehr viel diskutierten Rassismusstudie in der Polizei, die von unserem Goldinnenminister Seehofer seit Monaten oder eigentlich Jahren verschleppt wird und wiederum von anderen gesellschaftlichen Gruppen sehr stark gefordert wird. Und in dieser Sache ist ja nach einer wirklich, nach einer Blockadetaktik, die er da gefahren hat, einer trotzigen Sturheit, wie sie nur der menschliche Montag, wie du ihn mal genannt hast, aufrechterhalten kann, also einer völligen Blindheit gegenüber dem Diskurs und den Notwendigkeiten, ist da jetzt Bewegung reingekommen. Und man dachte so für einen kurzen Moment diese Woche, dass etwas wirklich Verrücktes passiert in Deutschland, nämlich dass wir den Rassismus in der Polizei untersuchen mit einer Rassismusstudie. Nachdem wir in den letzten Wochen auch nochmal so viele rechtsextreme Chatgruppen öffentlich geworden sind, dass man sich wirklich fragt, ob es bei WhatsApp jetzt eigentlich langsam so ein Hakenkreuz-Emoji geben müsste, weil es würde sich langsam lohnen, glaube ich. Und dennoch, obwohl man dachte, okay, kann es sein, dass Horst Seehofer nachgegeben hat und etwas tun wird, was er nie tun wollte, muss man zum Ende der Woche, heute ist Sonntag, sagen, für mich, zynischerweise, Horst Seehofer ist der Gewinner dieser ganzen Geschichte und dieser Woche. Er hat sie alle wieder gespielt, und zwar die deutsche Öffentlichkeit und die halbe deutsche Politik. Er hat selber eigentlich jetzt die Studie bekommen, die er immer wollte, und die, deren Narrativ und deren Design und deren Anlass und deren Innen- wie Außenwirkung er selber immer wieder schön definiert hat. Man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, mit seinen Sätzen wie 99% unserer PolizistInnen, Genderisierung von mir, stehen auf dem Boden des Grundgesetzes, was ja dazu führt, dass man sich fragt, was ist mit dem 1%? Haben wir dann nicht immer noch tausende Rechtsextreme? Hat der Innenminister gerade zugegeben, dass er ein massives Problem hat? Und er sagt ja auch, die Politik steht hinter ihnen. Also steht die Politik nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, sondern irgendwo dahinter. Das ist seltsam und verräterisch. Und in der Studie, die jetzt auf dem Weg ist, geht es genau darum, dieses seltsame Narrativ fortzusetzen, dass eigentlich die Polizei nicht das Problem ist oder eins hat oder zumindest Teile eins hat und man es untersuchen will, sondern dass sie eigentlich das Opfer ist. In der Formulierung, und das ist tatsächlich die offizielle Version des Bundesinnenministeriums, nach Vorlage einer Polizeigewerkschaft, die sozusagen da souffliert hat und gesagt hat, so eine Studie könnte man doch machen. Die Formulierung ist, welche Einsatzsituationen bringen Polizei dazu, rassistisch zu denken? Also sozusagen, also da geht es noch um viel mehr, aber das ist schon der Kern, wo es um Rassismus geht. Es geht vor allem ja um Gewalt gegen Polizisten und Stress im Berufsalltag und so weiter. Schwierigkeiten und Frust im Alltag der Sicherheitsbeamten ist eine Formulierung. Aber da, wo es um Rassismus geht, ist die Formulierung, welche Einsatzsituationen bringen Polizisten dazu, rassistisch zu denken? Also von Handeln nicht die Rede, also erstmal nur denken. Rassismus wird also geframed quasi als Berufskrankheit der armen PolizistInnen, die dem ausgesetzt sind, so wie die Mehllunge bei Bäckern. Wenn man lang genug in der Backstube steht, hast du irgendwann Probleme mit der Lunge, weil du den Staub einatmest. Wenn du nur lang genug auf den Straßen der Republik für Ordnung sorgst, dann kommst du vielleicht nicht umhin, aufgrund gewisser Situationen und, so heißt es auch, Kontakt zu gesellschaftlichen Gruppen, Klammer auf, Migranten, Klammer zu, irgendwann dann doch als armer Polizist vielleicht ein bisschen dann in der WhatsApp-Gruppe doch Heil Hitler zu schreiben. Das passiert ja dann einfach so. Das Narrativ ist klar, die Schuldigen für was auch immer in der Polizei schiefläuft, sind natürlich woanders. Und was ja noch viel schlimmer ist, abstrahiert von der Polizei und Seehofer und allem, insinuiert diese Formulierung ja, es gibt gute Gründe, rassistisch zu denken. Also es gibt da draußen Dinge und die, wenn ich die sehe, dann passiert es. Dann ist es auch völlig normal, dass ich Vorurteile gegen bestimmte gesellschaftlichen Gruppen bei Leuten verfestigen. Und es erwähnt ja mit keinem Wort, dass die Aufgabe der Polizei als erstes Mal ist, genau das nicht zu tun. Also nicht so zu denken und zu handeln. Weitere wunderbare Formulierungen aus diesem internen Papier lauten auch, Zitat, unsere Polizistinnen und Polizisten dürfen mit ihren Erfahrungen nicht alleine gelassen werden. Für Extremismus, Rassismus und Antisemitismus gibt es keine Toleranz. Also die Armen, die erfahren auf der Straße auch noch allerlei Dinge, wahrscheinlich noch Rassismus gegen sie selbst. Und das geht aber nicht. Da muss man ihnen helfen. Die geplante Studie solle da auch untersuchen, Zitat, wie dieser Anspruch auch künftig gelebt werden kann. Das ist schon fast wieder lustig. Na, jedenfalls dachte man, dass der ganze Quatsch jetzt beiseite gelegt wird und wirklich einfach und wie auch immer, können wir gleich noch über ein mögliches Studiendesign sprechen, wie auch immer wirklich echter Rassismus bei der Polizei untersucht wird und nicht sie zum Opfer gemacht wird. Als Olaf Scholz im WDR-Podcast Machiavelli erklärte, es wird diese Studie geben, er spricht dazu mit Seehofer jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Er sehe aber auch die Schwierigkeit, einen Weg zu finden, dass die unglaublich große Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten, das ist jetzt das Zitat, die gute Arbeit leisten, sich sehr anstrengen und alles richtig machen, sich nicht mitgemeint fühlen. Also auch Olaf Scholz zeichnet das Bild, dass eigentlich die arme Polizei unter Generalverdacht steht und man als allererstes erstmal gucken muss, dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Nachdem dann eben rauskam, dass es überhaupt gar keine Rassismusstudie ist, sondern der gleiche Quatsch, den Seehofer seit Wochen und Monaten propagiert, übrigens auch eingebettet in eine größere Untersuchung zu Rassismus in der Gesellschaft generell, um auch nochmal klarzumachen, dass eigentlich die Gesellschaft das Problem ist und hat und nicht die Polizei. Muss man sagen, du darfst mir gerne widersprechen als Medienkritikerin. Am Ende der Woche steht, wie gesagt, Seehofer als Gewinner da. Scholz allerdings und die halbe sich selbst feiernde SPD, ehrlich gesagt wie Trottel, weil sie sich vom Seehofer haben spielen lassen. Und das auch noch erkauft wurde, dieser ganze Quatsch an Studie, mit dem Umfallen von Saskia Esken und anderen bei den Staatstrojanern. Das nur kurz am Rande. Staatstrojaner sind ein schwerer Eingriff in die Grundrechte, dass alle 19 Verfassungsschutzorgane, die wir in Deutschland haben, jetzt Handys überwachen dürfen, Kommunikation überwachen dürfen und die IT-Anbieter auch dadazu verpflichten dürfen. Und dann über Schadsoftware, die man entwickelt oder einkauft, eben Sicherheitslücken auszunutzen und offen zu halten, damit Handys überwacht werden können von Verdächtigen. Übrigens auch von Kindern. Die Altersgrenze wurde auch abgeschafft. Saskia Esken und die SPD waren immer seit Jahren dagegen, sind jetzt umgefallen, tragen diese Lösung mit, die wirklich eine enorme Ausweitung von der Befugnisse von Sicherheitsbehörden ist, die selber vielleicht im Verdacht stehen, nach rechts nicht so richtig sich abzugrenzen, wie man immer sieht. Und dass die SPD nicht unter der Hand sozusagen als Deal ausgehandelt hat gegen diese, in Anführungszeichen, Rassismusstudie, sondern das sogar noch offensiv so verkauft und sagt, naja, ja, wir mussten was geben, wir haben was gekriegt, wir haben diese Rassismusstudie gekriegt, die große Seehofer-Studie, und haben dafür die Staatstrojaner zugelassen. Das macht es alles noch viel, viel schlimmer. Sag mir, warum man nicht verzweifeln soll, Samira.
Man muss verzweifeln, weil erstmal, wie du es ja wundervoll nachgezeichnet hast, diese Täter-Opfer-Umkehr jetzt zu Beginn gleich zeigt ja wirklich die ganze Not, warum dieser Test so notwendig ist. Also allein der Vorschlag, den Test so zu gestalten, wie er gestaltet worden ist, ist der beste Beleg dafür, dass es eigentlich eine echte Rassismusstudie brauchen würde. Weil genau das zeigt, wie viele blinde Flecken vorhanden sind. Und du hattest ja schon angedeutet, ob man über Studiendesigns nachdenken kann. Also so auf jeden Fall nicht. Aber ich finde ja, und du hast ihn ja auch mal, glaube ich, gemacht, wenn ich das richtig erinnere, den Implicit Association Test, den von Howard, der deine versteckten Vorurteile misst. Dadurch, dass du Bilder gezeigt bekommst von Menschen und dann sind da zum Beispiel Begriffe wie kriminell oder tot. Und je nachdem, wie schnell du eine Assoziation eben herbeiklickst oder nicht, können versteckte Vorurteile gemessen werden. So. Und das ist zum Beispiel ein sehr effizienter Test, weil er nicht über die Selbstbefragung läuft erstens, also fragt, haben Sie was gegen Ausländer? Ja, nein, vielleicht. Was komplett nutzlos ist, eben um versteckte Vorurteile zu messen, weil es ja eben nicht darum geht, irgendwie Menschen eines Gesinnungsrassismus, eines aktiven, mit Ku Klux Klan Kappe geschmückten Rassismus zu überführen, sondern
einfach... Ja, das machen die nämlich auch schon selber in ihren WhatsApp-Gruppen, die regelmäßig
veröffentlicht werden. Genau, das machen die ja da schon sehr erfolgreich. Die Arbeit wurde ja schon halb abgenommen, sondern aber eben die versteckte Bias in Bezug auf Menschengruppen. Das kann ja auch übrigens jede andere Menschengruppe dann auch betreffen. Also gibt es eine latente Homophobie oder gibt es eben Frauenfeindlichkeit oder was auch immer. Auf jeden Fall, diese Tests sind natürlich wesentlich wirksamer. Hast du ihn gemacht oder habe ich mich falsch erinnert?
Nee, ich habe ihn gemacht und ich habe das Ergebnis auch veröffentlicht. Es war nicht gänzlich vorteilhaft für mich, aber wichtig. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Methodologie dieses Tests kann man stark hinterfragen. Aber man könnte sowas Ähnliches ja sozusagen adaptieren für diese Polizeistudie. So.
Und natürlich gebe ich dir recht, dass Seehofer damit gewonnen hat. Diese Schrödingers Katze unter den Tests, die ja eigentlich... Na, eigentlich ist es ja eine eierlegende Wollmilchsau für Seehofer. Also der Test macht alles genau das, was er diskursiv oder kommunikationspolitisch braucht und was er vermitteln möchte. Ja, also wie schlecht die Polizisten behandelt werden und dass die Ausländer ja schuld sind am Rassismus, am latenten Rassismus von Polizisten. Das sind ja... alles jetzt, wie soll ich sagen, Gedanken und Ideen, die ja selbst, wenn sie kompletter Unfug sind, jetzt einfach mal narrativ im öffentlichen Diskurs platzieren konnte. Einfach mal nochmal so als Idee quasi gesät oder gepflanzt. Und das ist ein sehr wirksames Narrativ, weil es reicht, wenn du sagst, der hat sich zwar blöd verhalten, aber das muss einen Grund gehabt haben. Das liegt vielleicht an dieser Gruppe von Menschen. Verstärkst du natürlich eine rassistische Erzählung, ohne dich akut oder aktiv rassistisch zu äußern. Und das finde ich, glaube ich, fast das Perfideste an diesem ganzen Vorgang rund um diese Studie, dass er eigentlich diese Ideen noch einmal kurz platziert hat und sich dann dadurch eher schützend vor die Polizei gestellt hat, was ja sein wichtigstes Motiv war, also was auch eigentlich bedingt so erklärte, warum er so rumgeeiert hatte in Bezug auf die Studie. Wenn er die ganze Zeit sagt, es gibt kein Problem in der Polizei, es braucht keine Studie, er dann unter öffentlichem Druck irgendwie doch einer Studie nachgeben muss und dann aber eine Studie präsentiert, die aber die Polizei ja trotzdem schützt in dem Moment, ist das natürlich das Genialste, was er strategisch und taktisch hätte machen können. Also für ihn war das ein Win-Win. Ja, Verzweiflung.
Ich versuche sie produktiv umzusetzen. Wenn du Innenministerin, wenn du jetzt schon Innenministerin wärst, ich bin mir sicher, dass du dieses Amt oder ein vergleichbares eines Tages bekleiden wirst. Welche Studie würdest du veranlassen? Denn natürlich ist jetzt sozusagen, man kann jetzt die einfachste, banalste Kritik an dem Vorhaben überhaupt, Rassismus in der Polizei per Studie zu untersuchen, ist ja, naja, das werden sie ja eh nicht zugeben. Da legst du den Fragebogen hin und fragst so ungefähr, sind sie rassistisch? Und dann kreuzen alle Nein an. Bis halt auf das 1%, die sagen halt ja, und dann ist der Käse gegessen. So. Und das stimmt natürlich nicht, weil man natürlich in der empirischen Sozialforschung schon eine Methodik hat, um auch sozusagen an einer sozialen Erwünschtheit in Antworten vorbeizukommen, weil man natürlich mit eher assoziativen Tests, wie du angesprochen hast, arbeiten kann. Aber die Frage ist dennoch trotzdem, was würde man denn im besten Falle wollen? Also wir haben jetzt besprochen, was wir nicht wollen, was völlig sinnlos ist und auch keine verwertbaren Ergebnisse bringen wird, außer im Endeffekt einer Generalamnesie des ganzen Apparats. Aber was wäre denn wirklich interessant?
Ich glaube, also eine Studie wäre hilfreich, das sagen ja auch eben Polizeiwissenschaftler und Kriminalforscher, wie zum Beispiel Daniel Leuk oder Raphael Bär, um einfach erstmal eine empirische Grundlage zu haben, um erstmal überhaupt Fallzahlen zu haben, mit denen man arbeiten könnte. Und sozialempirisch kann man auch schon durchaus effizient, also man macht das dann natürlich eben geschickter, als ich es dann gerade eben selber karikiert und persifliert habe, Einstellungen zu messen. Also du kannst ja, du misst, also die ganze Sozialempirie basiert ja darauf, dass Einstellungen und Haltungen und Meinungen gemessen werden und man durchaus davon ausgeht, dass die Informationen einigermaßen gut operationalisiert worden sind und reliabel und valide sind. Aber ich glaube, was viel notwendiger ist, ist, also oder nicht notwendiger, mindestens genauso notwendig wie einfach Zahlen, mit denen man arbeiten kann, grundsätzlich für alle Polizisten Antirassismus-Training, ganz, ganz banal, für alle, also ohne dass überhaupt jetzt vorher abgefragt worden ist, weil jeder, wenn wir, du hast es ja eingangs erwähnt, davon ausgehen, dass wir sowieso grundsätzlich strukturell bedingt, sowohl gesamtgesellschaftlich, weil wir eine weiße Mehrheitsgesellschaft sind, als auch strukturell bedingt aufgrund der Zusammenstellung, darüber haben wir auch voll viel schon gesprochen im Podcast, der Polizei als hierarchisch aufgebaute Struktur, die eben auch bestimmte Haltungen und Meinungen mehr anzieht als andere und einen gewissen Autoritarismus pflegt, dass dort jeder Einzelne einfach ein sehr ausgiebiges Antirassismus-Training bekommen würde, was jetzt ja nicht der Fall ist, und eine Sensibilität generiert, dann wäre zum Beispiel das, was wir unterschwellig als Racial Profiling unterstellen, dass das vorhanden ist. Ich sage das Wort unterstellen übrigens sehr bewusst, weil es eben ja offiziell verboten ist und man eben sagt, die deutsche Polizei macht kein Racial Profiling, aber eben jeder BPOC dir das Gegenteil sagen kann, also wirklich jeder eine Geschichte dazu erzählen kann, dass dann Polizisten, die einmal durch ein Antirassismus-Training gegangen sind, ganz anderes Verhältnis dann eben zur Idee eines latenten, impliziten, ungewollten Racial Profilings haben würden in Bezug auf sich selbst, weil sie es natürlich reflektieren, weil sie diesen blinden Fleck einmal aufgebrochen bekommen. Das wäre so meine erste Amtshandlung.
Die ich vollumfänglich, weil ich bin ja dann Außenminister, die ich als Außenminister vollumfänglich unterstütze, auch wenn ich dazu nichts zu sagen habe. Ich glaube aber, dass die Problematik liegt ja auch darin, dass bevor dieses Antirassismus-Training verordnet werden würde, eben weil es auch, da glaube ich, ist, da hat Seehofer schon den richtigen Instinkt, weil es von weiten Teilen der Polizei als Verurteilung wahrgenommen würde. Unrecht. Ja, aber du kannst ja von ihnen nicht das Verständnis und die Reflexion erwarten, die sie in diesem Training erst lernen vorher. Also sie können ja damit nicht in das Training reingehen, was sie dann da erst lernen sollen. So, das nehme ich mich ja nicht aus. Ja? Also ja, auch Sachen erst verstanden, als ich dann drin war und hatte vorher vielleicht eine Reaktanz in der Auseinandersetzung. Ich glaube deswegen, und das wäre nämlich auch sozusagen noch meine letzte Mini-Frage zu dem Thema gewesen, wie wichtig ist diese Studie eigentlich? Also wir diskutieren enorm viel über diese Studie. Es ist ja interessant, dass Olaf Scholz in einem Podcast, so, also in einem Audiomedium, sagt, es wird diese Studie geben, was sich nachher als Luftnummer erweist. Und das ist eine Eilmeldung auf Nachrichtenportalen. Scholz sagt, es wird diese Studie geben. Also es ist ein inszeniertes Ereignis, ein Sprechakt über das Vorhaben, eine wissenschaftliche Studie durchzuführen, deren Design, wie Ergebnisse wir natürlich noch nicht kennen können. Die ja aber eine Studie ist ja sozusagen auch zwar richtig und wichtig und eine wissenschaftliche Untersuchung, aber noch keine Politik, sondern dient ja nur sozusagen als Vorlage, um dann zum Beispiel zu sagen, wir verpassen ihn, wir sehen jetzt 30% am latenten Rassismus und üben den auch aus im Dienst, also brauchen wir ein Antirassismus-Training. Also wir diskutieren enorm viel über Vorstufen und Vorhaben und Energien und Lagerungen, aber eigentlich vergessen dabei ja auch viel, und da bin ich ausnahmsweise beim Whataboutism. Erstens, so genau, was ganz genau soll da eigentlich passieren und wozu führt es dann? Deswegen finde ich, also wenn man sagt, wir machen diese Studie, weil wir eine Grundlage haben wollen, um dann ein Antirassismus-Training legitimieren zu können, finde ich schon gut, weil dann operationalisierst du da was und kannst daraufhin ja auch schon so ein bisschen das Studiendesign bauen, dass du sagst, wir wollen da ganz, ganz genaue Erkenntnisse, was immer noch schwierig wäre und nochmal eine andere Diskussion wird, aber da gibt es gute WissenschaftlerInnen dafür. Und andererseits gibt es ja auch so Vorhaben, wir machen das ja alles, weil wir weniger Rassismus in der Gesellschaft wollen und weil wir sagen, die Polizei ist einfach ein so wichtiger Part der Gesellschaft, da geht so viel schief, dass wir da gerade den Fokus drauf setzen. Aber eigentlich wollen wir in der ganzen Gesellschaft sozusagen weniger Rassismus und eine Aufklärung. Und es gibt ja zum Beispiel dieses Demokratiefördergesetz, was damals vom NSU-Untersuchungsausschuss 2013 gefordert wurde, kann man sagen, um Antidiskriminierungsprojekte auf Bundesebene langfristig und nachhaltig unterstützen zu können. Also du kannst dann einfach andere Mittel bewilligen, hast eine Mittelsicherheit über Jahre, dass du sagst, Aussteigerinitiativen, Antirassismus-Trainings und so weiter, Rechtsextremismusprävention kann man finanzieren über so ein Gesetz. Das gibt's immer noch nicht. Das ist jetzt 7 Jahre her. Da ist die Diskussion ist jetzt auch so ein bisschen stecken geblieben, weil unter anderem natürlich die Union dagegen ist, dieses Gesetz zu installieren. Und eigentlich glaube ich, dass das ist auch deswegen ist Seehofer auf eine Art so ein leider so ein guter Politiker auf eine Art, glaube ich auch, weil er es schafft in der Diskussion, ob jetzt Olaf Scholz zu Recht diese Studie mit angekündigt hat oder doch nicht. Das zieht so viel Energie und Aufmerksamkeit von den Stellen, wo eigentlich Politik gemacht wird und man eigentlich schon weiter ist in der politischen Abfolge von Entscheidungsfinden, dass wir, glaube ich, enorm auch aufpassen müssen, dass wir uns nicht in dieser Studiendiskussion völlig verlieren, während an anderen Stellen einfach ganz, ganz simple Maßnahmen weiter blockiert werden. Und zwar immer von konservativer Seite. Das muss man leider so sagen. Und das ganze Geschwätz von wegen ein Jahr nach Hanau kannst du alles komplett vergessen, wenn sie gleichzeitig nicht in der Lage sind, ein paar Millionen Euro zu bewilligen und das entsprechende Gesetz zu schaffen.
Ja, es ist vor allem die Gefahr ist, dass das auch immer mehr zu einem Kampf um ein Zugeständnis wird, denn um ja. einen Kampf um die Empirie, sondern es ist natürlich jetzt so, dass dann Linke und BPOC sagen, diese Studie ist für uns auch ein Zugeständnis, ein Artefakt, das belegt, das anerkannt wird, dass es ein Rassismusproblem in der Polizei gibt. Und allein das Durchbringen dieser Studie wäre ja dann schon eben die Information, die alle befrieden würde, sozusagen, so dass es anerkannt wird. Und das kann aber jetzt sehr schnell trivialisiert werden im öffentlichen Diskurs, so, ja, okay, jetzt hier habt ihr doch eure Studie, warum? Und da gebe ich dir recht in Bezug auf Seehofer, das hat er eigentlich sehr gut und sehr schlau gemacht, dass wir jetzt alle irgendwie diskutieren über etwas, das vermeintlich trivial wirkt, weil es erstmal auch eine symbolisch große Bedeutung hätte. Im Grunde genommen wissen wir ja im Vorhinein schon, dass es ein Problem gibt und müssten eigentlich jetzt schon über den zweiten Schritt nachdenken, können das aber noch gar nicht, weil wir immer noch quasi bei Punkt Zero sind, das überhaupt zu ja. diskutieren. Seehofer erinnert mich ja an eine Figur, die ich jetzt neulich in einem sehr interessanten, sehr guten Netflix-Film gesehen habe.
ja, sehr, sehr treffend. Sehr gut.
Alle müssen sich jetzt eigentlich diesen Film schon angucken, damit sie eine amerikanische Version von Seehofer sehen, verkörpert in einem Film. Nämlich der Film The Trial of the Chicago Seven, den du ja auch gesehen hast, Friedemann. Du weißt hoffentlich, welche Figur ich meine. Ich nehme mal an, ja.
Du meinst nicht Sacha Baron Cohen als Yippie Abby Hoffman, sondern du meinst natürlich den Richter. Der, glaube ich, auch exakt. Hoffman. Der hieß er nicht auch Hoffman?
Ja.
Ja, genau. Witzigerweise. Und der immer die Namen vertauscht, der Angeklagten. Und der in diesem Film sozusagen das protofaschistische, böse, repressive, autoritäre, erzkonservative System verkörpert, was sich einfach stur und dumm stellt und vielleicht manchmal auch dumm und vergesslich ist, um ja auch diesen liberalen Filous, diesen Tunichtguten, diesen Störenfrieden, die für das Gute kämpfen, auch nur eine Handbreit in seinem Gerichtssaal freizugeben, stattzugeben, auch auf die Gefahr hin, hochgradig undemokratisch und einfach auch persönlich herabsetzend zu werden. Jetzt könnt ihr euch die Parallelen zu Horst Seehofer selber bilden. und das ist natürlich Teil des wirklich sehr, sehr sehenswerten, wir haben es, glaube ich, schon auf allen Kanälen empfohlen, wir empfehlen es nochmal, sehenswerten Films über die Chicago Seven von Aaron Sorkin, den ihr unbedingt alle sehen müsst. Ich wiederhole einfach Samiras Worte.
Ist, ja, Aaron Sorkin, große Aaron Sorkin-Liebe hier. Man, ihr kennt ihn auch wahrscheinlich alle von Social Network. Da hat er auch das sehr, das Oscar-preisgekrönte Drehbuch, glaube ich, auch geschrieben und natürlich West Wing. Und hier hat er einfach alles rausgeholt, was er an Schreibmagie in petto hatte, von Botenberichten bis Stand-Ups. Und mein Lieblings, ich glaube, eines meiner Lieblingsaspekte des Films war die Performance und das Spiel von Sacha Baron Cohen. Und das führt mich zum absoluten No-Watch, nämlich der nächste Teil des Borat-Mockumentaries, wo ich Sacha Baron Cohen leider überhaupt nicht mochte. Ich fand, das ist einfach der Witz ein zweites Mal neu erzählt, aber sehr schlecht gealtert. Früher, den ersten Teil fanden wir natürlich alle total witzig und subversiv und eine interessante Dekonstruktion. Jetzt sehe ich nur inszenierte Momente und die paar ehrlichen Momente sind aus einfach größtmöglicher Grenzüberschreitung um der Provokation willen entstanden.
Jetzt wisst ihr genau, was zu tun ist für diese Woche, beziehungsweise was nicht zu tun ist. Darüber hinaus natürlich Maske tragen, Abstand halten, lieb zueinander sein. Habe ich was vergessen? Lüften. Lüften und lieb sein.
Und werft doch mal einen Blick in Barbaren und schreibt uns, wie ihr das fandet. Das würde uns sehr interessieren.
Fantastischer Ausschnitt. Guckt unbedingt die ersten 20 Minuten der Theater AG des Münsteraner Elisengymnasiums dabei zu, wie sie unter Leitung von Guido Knopp und 20 Millionen Euro durch einen nebligen Wald stolpern und ein bisschen Live-Rollenspiel spielen. Das könnt ihr auf jeden Fall machen und damit eine gute Woche von uns. Danke fürs Zuhören.
Bis dann. Tschüss.
Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin-Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin-Yang 2 Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne